Austern schlürfen, Champagner trinken, Früchte aus dem Schokoladenbrunnen genießen. Das Leben kann so schön sein. So luxuriös und lecker geht es jeden Tag in Berlin zu. Das Kaufhaus des Westens und seine Feinschmecker-Etage sind legendär. Doch ausgerechnet dieser Konsumtempel für alle, die sich etwas gönnen möchten, ist von einer Pleite bedroht. Das KDW gehört zum Imperium des österreichischen Investors René Benko. Seine Signa Holding ist weltweit in besten Immobilienlagen investiert. Der Macher Benko galt als eine Art Wunderkind. Vor einem Monat trat der Gründer von der Spitze der Signa Holding zurück. Ende November wurde Insolvenz angemeldet, die größte Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Das bringt nun auch seine Geldgeber ins Schwitzen. Über die Auswirkungen der Pleite sprechen wir mit Dr. Markus Krall, Ökonom und Publizist. Herr Krall, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
KDW, Chrysler Building, Elbtower, Benko und Signa sind bekannt für Filetgrundstücke und Prestigeobjekte. Nun ganz andere Schlagworte, Baustopp, Pleite, Entlassungen. Ist Benko Wunderkind oder neureicher Glücksritter?
Ich glaube weder noch. Ich glaube, was René Benko gemacht hat, war die Situation zu nutzen, die durch jahrelange Geldpolitik in Szene gesetzt worden ist. Wir haben jetzt 20 Jahre lang extrem niedrige Zinsen gesehen, wir haben Nullzinsen gesehen. Und in so einer Situation werden Investitionen quasi vom Staat in Form der Zentralbank gefördert, die sich normalerweise nicht rentieren würden. Ja, wenn ich mich zu so günstigen Konditionen finanzieren kann, dann kann ich alle möglichen Dinge finanzieren. Und dann ist die erste Frage, kriege ich Zugang zu den Krediten oder kriege ich keinen Zugang zu den Krediten? Diese Nullzinspolitik, die fördert quasi alle Geschäftsmodelle mit hohem Leverage, mit hohem Verschuldungsgrad. Und das Immobiliengeschäft ist auf diese Weise immer tiefer in den Verschuldungsgrad hineingetrieben worden. Und das betrifft nicht nur Herrn Benko, sondern das betrifft die ganze Branche, weil es einfach ökonomisch attraktiv war. Als dann im Zuge der Covid-Maßnahmen endlich die Inflation einsetzte, auf die alle so lange gewartet haben, weil die Geldschwemme dann kombiniert worden ist mit einer Güterknappheit, führte das dann zu Zinserhöhungen. Und die Zinserhöhungen sind natürlich Gift für solche Geschäftsmodelle. Und das ist einfach ein Zeichen der Zeit, dass jahrelange Fehlinvestitionen aufgrund von zu lockerer Geldpolitik sich leider jetzt rächen.
Einerseits ist die Rede von der größten Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Andererseits wirkt Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer gar nicht besonders alarmiert. Er sagte, Insolvenzen gehören zur Wirtschaft eben dazu. Welche Auswirkungen sehen Sie denn bei der Signa-Insolvenz?
Nun, Insolvenzen gehören natürlich immer zur Wirtschaft dazu. Unser Problem an der Stelle ist aber, dass die Signa-Insolvenz nur eine Spitze des Eisberges ist, auf den wir gerade zulaufen, wenn man so will, oder auf den wir gerade aufgelaufen sind. Denn was wir sehen, ist, dass es kein Einzelfall ist. Wir sehen insbesondere in Deutschland, aber auch in Österreich, überhaupt in der ganzen Eurozone, steil ansteigende Insolvenzzahlen insgesamt. Und diese steil ansteigenden Insolvenzzahlen sind eben die Folge von jahrelang zu niedrigen Zinsen und jetzt gestiegenen Zinsen. Und umso länger man marktwidrig niedrige Zinsen hat, umso mehr Fehlinvestitionen finden eben statt. Auch wenn die Stadtväter vielleicht der Meinung sein mögen, dass es toll sei und dass es schön sei und dass es irgendwie doch was gebracht hätte. Am Ende sind es Fehlinvestitionen, sonst würden sie ja nicht pleite gehen. Und die Zahl der Investitionen, die eben auf diese Weise getätigt worden sind, die jetzt auf die eine oder andere Weise an ihr Ende kommen, die ist sehr groß. Und deswegen haben wir einen steilen Anstieg der Insolvenzen insgesamt. Und das wird der Politik und der Geldpolitik noch erheblich zu schaffen machen.
Sie haben bereits seit Jahren vor sogenannten Zombie-Unternehmen gewarnt, also Firmen, die nur durch billiges Geld am Markt bleiben können. Ist es jetzt an der Zeit, dass die Zombies tatsächlich aussterben, obwohl sie ja eigentlich Untote sind? Also wird es jetzt eine Welle geben und welche konkreten Auswirkungen wird das denn auf die Binnenwirtschaft und die Arbeitsplätze haben?
Also das Problem ist natürlich erheblich und es ist verschärft durch die lange Dauer der Niedrigzinsphase. Normalerweise wissen wir, dass jedes Jahr in normalen Zuständen, also bei einer Geldpolitik, die nicht versucht, den Zins künstlich niedrig zu halten, um günstige Staatsfinanzierung damit zu subventionieren und zu ermöglichen, dass bei einer normalen Zinspolitik 1,5 bis 2% aller Unternehmen jedes Jahr ausfallen. Das ist quasi, wenn man so will, die natürliche Rate der kreativen Zerstörung nach Schumpeter. Diese 1,5 bis 2% haben wir aber jetzt 20 Jahre nicht gesehen, weil wir eben durch die Nullzinspolitik Unternehmen am Leben erhalten haben. Quasi haben wir sie subventioniert. Wir haben ihnen ihre Kapitalkosten als Subvention gegeben. Und damit haben wir die Zahl der Insolvenzen von 1,5 bis 2% pro Jahr auf zuletzt im Jahr 2022 0,1% gedrückt. Erst dann kam die Wende mit der Steigerung der Zinsen im Zug der Inflation. Wenn Sie jetzt mal einfach ausrechnen, dass 20 Jahre lang jedes Jahr 1 bis 1,5% zu wenig Unternehmen pleite gemacht haben, dann haben Sie eine riesige Bugwelle, die mittlerweile dieses System vor sich herschiebt, nämlich mindestens 20%, möglicherweise sogar 25%. Und diese Bugwelle, die wäre normalerweise, wenn wir das nicht so lange gemacht hätten, auch kein Problem. Das ist normale konjunkturelle Zyklen, da geht es rauf und runter. Aber jetzt haben wir diese riesige Bugwelle und deswegen können wir die auch gar nicht so ohne weiteres alle sterben lassen. Wenn die alle abstürzen, dann wird es nämlich bedeuten, dass die Zahl der Pleiten so groß ist, dass auch gesunde Unternehmen in den Abgrund gerissen werden.
Sollte es zu einer tatsächlichen Insolvenzwelle kommen, würde das natürlich bei den Banken auflaufen. Schauen wir mal auf das, was jetzt bereits konkret ist. Die Benko-Projekte wurden mit Krediten finanziert. Investiert ist beispielsweise das Schweizer Bankhaus Julius Baer mit 600 Millionen Franken. Auch deutsche Landesbanken sind dabei. Gehen Sie davon aus, dass die Signa-Pleite bereits Probleme für die Banken mit sich bringen kann?
Die Signa-Pleite allein wird das noch nicht auslösen. Ich denke mal, 600 Millionen sind viel Geld. Auch für eine große Bank ist es viel Geld. Denn wenn man so sich anschaut, wie die Eigenkapitalausstattung relativ zur Bilanzsumme ist, da haben wir ja immer noch Zahlen von nicht mehr als 3 bis 5%. Das heißt zwar immer, die Banken hätten 15-16% Eigenkapitalquote, aber die beziehen sich nicht auf die Bilanzsumme, sondern auf die sogenannten Risiko adjustierten Aktiva, also auf die Risk-Weighted Assets, wie es so schön heißt. Da sind 600 Millionen auch für ein Haus wie Baer schon ein ganz schöner Schluck aus der Pulle. Also es wird wehtun, aber es wird sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Was sie in Schwierigkeiten bringen wird, ist erst die Welle, die da noch kommt. Und was sie schon in Schwierigkeiten gebracht hat, was aber noch nicht sichtbar ist, sind die Verluste aus Anleihen, die in den Bankbilanzen sich finden. Anleihen, die man gekauft hat, um eben wenig profitables, schlechtes Kreditgeschäft zu übertünchen, die hoch verzinst sind, Anleihen von Staaten, langlaufende Anleihen von Staaten. Und diese Anleihen haben erheblich an Wert verloren in den letzten 2 Jahren durch die Zinserhöhung und haben ein Loch in die Bankbilanzen gerissen, das aber nicht bilanziert worden ist und das man ja eigentlich der Öffentlichkeit bisher verschwiegen hat.
Wenn wir bei der Julius-Baer-Gruppe von einer Bilanzsumme von über 100 Milliarden Franken sprechen, könnte man meinen, 600 Millionen sind Peanuts, aber Sie sind der Ansicht, dass diese 600 Millionen tatsächlich auch ein gewisses Loch reißen können, weil die Bilanzsumme nicht real ist.
Naja, die Bilanzsumme ist schon real. Sie haben 100 Milliarden Bilanzsumme, aber wie viel davon ist denn Eigenkapital? Das ist die entscheidende Größe. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Bank, die 100 Milliarden Bilanzsumme hat, dann ist davon tendenziell 95 bis 96 Milliarden Schulden und 4 Milliarden Eigenkapital. Die 600 Millionen Verlust, wenn sie denn entstehen sollten, je nachdem, wie schwer der Verlust dann am Ende wiegt und welcher Teil des Kredites zurückgeholt werden kann im Wege von Besicherungen und welcher dann weg ist, da sind ein paar hundert Millionen, sind dann bei 4 Milliarden oder 5 Milliarden schon sehr viel mehr Geld als relativ zu 100 Milliarden.
Bankenkrise, das Wort sorgt natürlich immer für Sorgen. Schließlich haben wir unser Geld ja auch in Banken. In diesem Jahr gab es ja bereits eine Inflation dieses Wortes. Zunächst waren es US-Institute wie die Silicon Valley Bank oder die Signature Bank, dann war es die Schweizer Credit Suisse. Dann jedoch wurde es wieder ruhig und der Sturm schien vorübergezogen. Also Grund zur Sorge oder Grund nicht zur Sorge?
Ganz eindeutig Grund zur Sorge, und zwar deswegen, weil jede Bankenkrise sich nach gleichem Muster abspielt. Erst gibt es Vorbeben, da kippen einzelne Institute und die werden dann schnellstmöglich gerettet, damit das Feuer schnell ausgetreten wird durch die Bankaufsicht und dann, wenn die Bankaufsicht das alleine nicht mehr leisten kann, eben mit Hilfe der Regierungen oder anderer Banken oder der Zentralbank. Dann hat man erstmal ein paar Wochen oder ein paar Monate Ruhe oder ein paar Quartale auch. Wenn Sie sich zurückerinnern an die Krise von 2007, 2008, auch da gab es 2 große Wellen. Die erste Welle war Bear Stearns. Da hat man dann noch gesagt, na ja, das ist jetzt eine Bank, die ist zwar jetzt gekippt, aber der Bear Stearns-Moment ist eine vorübergehende Sache. Dann waren einige Monate Ruhe und dann hieß es plötzlich am Markt, dass irgendein großer, man nannte es den sogenannten großen Klopper in der deutschen Presse, irgendein großer Klopper sei da noch in der Pipeline und da würde es demnächst wieder Probleme geben. Heute wissen wir natürlich, was das war. Das war Lehman. Das kam aber mit etlichen Quartalen Zeitverzögerung. Also die Zündschnur einer Bankenkrise ist nicht so kurz. Und die Tatsache, dass nach einer ersten Welle zunächst mal die Rettung gelungen ist, die bedeutet nicht, dass die Bankenkrise vorbei ist. Zumal wir ja wissen, dass beispielsweise in den Vereinigten Staaten, wie die Fed ja selbst bestätigt hat in einer Pressemitteilung schon vor über einem halben Jahr, mehr als 700 Banken mehr als die Hälfte ihres Eigenkapitals schon verloren haben durch Verluste alleine aus Anleihengeschäften. Von Zombie-Pleiten reden wir da noch gar nicht.
Diese Warnung sprechen Sie seit vielen Jahren aus. Wir haben jetzt die sogenannten schwarzen Schwäne in einem ganzen Formationsflug, also könnte man sagen Ukraine-Krieg, Corona oder auch Israel-Konflikt und. Dann noch Klimapolitik. Es gibt ja vieles, was man nennen könnte. Andererseits sind die Finanzmärkte im Moment auf Rekordniveau. Der DAX bricht einen Rekord nach dem anderen. Auch US-amerikanische Aktien stehen mega da. Also scheint es ja immer wieder zu funktionieren und das jetzt schon seit 15 Jahren.
Nun, es ist natürlich völlig klar, dass im Moment die Aktien eher auf der Gewinnerseite stehen. Und zwar deswegen, weil die Aktienmärkte völlig zu Recht erwarten, dass die Zentralbanken die Zinsen senken müssen, weil sie gar keine andere Wahl haben. Wenn die Zentralbanken die Zinsen senken, bedeutet das, dass es gut ist für Aktien. Das Problem an der Stelle ist, dass den Zentralbanken die Luft ausgeht. Und zwar deswegen, weil eine Senkung der Zinsen absehbar zu einer nächsten Welle von Inflation führen wird, die höher ausfallen wird als die letzte Welle der Inflation. Und dann werden sie quasi das Problem nicht nur verschoben, sondern vergrößert haben. Im Grunde genommen sind diese Wellenbewegungen ganz normal, wenn sich so eine Krise aufschaukelt. Wenn Sie beispielsweise mal am 1. Oktober 1929 die gleiche Frage gestellt hätten, dann wäre die Antwort gewesen, alles super, die Aktienmärkte sind stark wie nie und sie mögen zwar überbewertet erscheinen, aber die Märkte haben immer recht. Zwei Wochen später war dann klar, dass das nicht so ist. Also man kann aus der aktuellen Kapitalmarktlage oft wenig Schlüsse ziehen und Blasen platzen in der Regel nicht an dem Zeitpunkt, wo man es irgendwie vorhergesehen hat. Zunächst mal ist es außerdem so, dass wir vier große Blasen hatten vor zwei Jahren, die quasi in Summe die größte Blase in der Geschichte der Menschheit dargestellt haben an den Kapital- und Finanzmärkten. Von denen sind zwei geplatzt und zwei sind noch da. Welche beiden sind geplatzt? Die Anleihenblase, wo jetzt schon Verluste von insgesamt 20 Billionen Dollar sich aufgetürmt haben, also 20.000 Milliarden. Ein Tausendstel davon hat gereicht, um die Silicon Valley Bank zu töten. Die zweite Blase, die geplatzt ist, sind eindeutig die Immobilien, was ja auch der Ausgangspunkt unserer kleinen Diskussion über Signa Holding gewesen ist. In Deutschland ist es so, dass der Immobilienmarkt nicht nur zerstört ist durch die Zinserhöhungen, sondern auch durch die Heizungspolitik von Herrn Habeck. Dieses Gesetz hat den Immobilienmarkt mehr oder minder eingefroren und damit einen wesentlichen Beitrag geleistet zu den Problemen der Signa Holding und wird auch einen wesentlichen Beitrag leider leisten, dass die Schäden für die Banken größer werden, als das normalerweise der Fall wäre, wenn es dieses Gesetz nicht gäbe. Einfach deswegen, weil dieses Gesetz im Grunde sämtliche Immobilien in Deutschland mit einem Wertabschlag von 10-20% versehen hat. Das sind nämlich die Investitionssummen, die man braucht, um diesen Unsinn durchzuführen. Diese zwei Blasen sind schon geplatzt. Welche sind jetzt noch da? Die Aktienblase ist noch da und die Zombieblase in den Kreditportfolien der Banken ist noch da. Wann die genau platzen, das werden wir sehen. Aber dass sie zum Platzen verurteilt sind, wie jede Blase vor ihnen in der Weltgeschichte, davon dürfen wir fest ausgehen.
Die Insolvenz der österreichischen Signa Holding trifft auch Bankhäuser aus der Schweiz und Österreich. Allerdings kann sie auch Vorbote sein einer Wirtschaftskrise. Das jedenfalls befürchtet der Ökonom und Publizist Dr. Markus Krall. Herr Krall, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.